Die Dünnbrettbohrer. Die Hör mal, wer da hämmert Stunde mit Carina und Steffen.
Und was jetzt kommt, wisst ihr sicherlich alle.
Eine Portion Freibad-Pommes mit Mayo, bitte. Herzlich willkommen zur 39. Folge, wenn ich das richtig sehe, genau, der Dünnbrettbohrer, dem Hör mal, wer da hämmert-Podcast. Carina, bist du auch da?
Ja, noch.
Wieso, Freibad-Pommes oder was?
Nein, aber hier fängt es langsam das Blitzen an. Ich muss gleich Rollo runter machen.
Schön, nein, dann müssen wir zusehen, weil wenn der Niederrhein absäuft, habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, um gleich mit dem Hund gehen zu können.
Ja, siehst du, das ist die halbe Stunde, die ich eben hatte, um mit meinem Hund gegangen bin.
Siehst du. Carina, wie geht's dir?
Ja, ich habe jetzt keinen Urlaub mehr. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Sagen wir es so, es läuft. Und wie bei dir?
Ich hatte noch keinen Urlaub, muss auch arbeiten, aber es läuft auch.
Ja. Ne? Und egal in welche Richtung, es läuft.
Ja, du, ne? Ich habe mal letztens so einen Spruch gehört, im Sauerland geht's immer bergauf, von daher alles gut. Die Nähe zum Sauerland hier ist ja da. Sie ist ja da.
Das stimmt allerdings, ja. Ne? Und wenn ich so rausgucke, dann müssen wir uns wirklich beeilen, weil die Wolken sehen nicht gut aus. Wir machen mal eben gläserner Podcast. Es ist, was ist heute, Dienstag?
Der 9.
Juli.
Und genau. Die Deutschen hätten gleich Halbfinale spielen können.
Ja.
Die deutsche Mannschaft hätte können.
Hätte können. So schmeißt, weiß nicht, Spanien Frankreich aus oder Frankreich Spanien. Man weiß es nicht. Aber es ist eine Unwetterwarnung draußen über den Niederrhein kommend. Also quasi von Holland kommend, weil ich sehe es ja hier. Kommt so eine leichte, große Unwetterwolke auf uns zu mit Starkregen und möglichen Unwetterpotenzial.
Diese Holländer, ne? Die schicken auch immer die ganze Scheiße rüber.
Ja, wobei ich gesehen habe, dass England schon abgesoffen ist. Also.
Ja.
Und bei den Temperaturen heute.
Ja. Kann man sich nicht beschweren, ne? Mhm.
Aber so nun gut, ich würde sagen, wir sprechen erstmal über Folge 14 der zweiten Staffel. Was meinst du?
Das klingt nach einem Plan. Worum geht's denn da?
Es geht, die Folge heißt Jill will es wissen oder auch Lieber Junge, toter Fisch auf dem ersten. Oder auch, wie es im Amerikanischen hieß, Howards End.
Mhm.
Wirklich, also da hat mal wieder einer aufgepasst.
Aber nicht bei RTL.
Nicht beim RTL, nein, aber ja. So, das war der erste Donner.
Du bist gar nicht recht abzulenken, ne?
Nein. Ich muss auch nicht sagen, dass ich bei Gewitter eigentlich Angst habe, ne?
Ich bin ja hier. Alles gut.
Gut.
Ja. Schreibt's uns doch in den Chat, wie ihr so zu Gewitter steht. Oder schreibt's uns in die Kommentare.
Ja. Die Folge wurde das erste Mal auf ABC, damals in Amerika, am 13. Januar 1993 gesendet. Das Ganze im ersten in Deutschland am 9.9.1994. Ja, und auf RTL, da verlassen uns dann langsam die
Quellen.
Die Quellen. Du hast ja hier wunderbar geschrieben, keine Ahnung auf RTL. Ich kann mal dazu sagen, ich habe RTL jetzt mal angeschrieben. Ja.
Die haben anscheinend auch keine Ahnung.
Wahrscheinlich nicht, sie haben noch nicht geantwortet oder sie müssen erst einen Praktikanten finden, den sie ins Archiv schicken können. Dann ist die Frage, wo das Archiv ist, wie lange das dauert, ob sie erst den noch aus Uganda schnitzen müssen, keine Ahnung. Mal gucken, wir bleiben auf jeden Fall dran. Sollten wir es irgendwo finden, werden wir es gegebenenfalls nachreichen. Und wenn nicht, dann schaut euch die DVD an. Aber zurück in die 90er Jahre. Gastdarstellende haben wir nicht. Drehbuch kommt von Stacey Herr und Regie hat das Ganze Andy Katiff uns
geführt.
Geführt, ja. Genau.
Genau, und dieser Andy Katiff, oder ich nenne ihn jetzt mal Katiff, also so habe ich ihn ausgelesen, so habe ich ihn verstanden. Katiff, der Katiff Andy. Ja, der Katiff Andy.
Ist bestimmt ein Engländer.
Könnte man jetzt von ausgehen. Der wird jetzt insgesamt ab dieser Folge, wird der uns 81 Folgen von Hör mal, wer da hämmert regieren.
Okay.
So, lass das erstmal sagen. Also der wird jetzt hauptsächlich alle Folgen drehen bei Hör mal, wer da hämmert. Mal gucken, ob wir da jetzt auch so einen anderen Look bekommen werden als bei, hier, wisst schon, guck mal, schon, ne, direkt nächste Folge, ich habe den Namen vergessen.
Ja.
John Pasquin.
Genau.
So, und der Indicative, der ist ansonsten bekannt, dass er noch 71 Folgen von Chaos City regiert hat. Das ist Chaos City, ist auch eine Comedy-Sendung mit Michael J. Fox, die quasi als Vorgänger zu, oder nicht als Vorgänger, die auch von dem Produzenten gemacht wurde, der dann später Two and a Half Men gemacht hat oder The Big Bang Theory. Also quasi der Vorgänger dazu. Was da auch interessant ist, die hat am Anfang, hat da Michael J. Fox die Hauptrolle gespielt, der das irgendwann krankheitsbedingt nicht mehr konnte wegen seiner Parkinson-Krankheit.
Ja.
Und das wurde dann von Charlie Sheen übernommen.
Okay.
Der ja dann später in der nächsten Serie von Chuck Lorre dann erst die Hauptrolle gespielt hat, bis er dann da rausgeschmissen wurde.
Genau.
Und dann seine Rolle übernommen wurde.
Ja.
Ne?
Das so, haben wir Two and a Half Men mit Charlie Sheen geliebt. Also ich fand's geil. Am besten war ja eben Bertha.
Bertha ist ganz cool, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, sie ist sehr schlecht gealtert, wenn du sie heute guckst.
Das auf jeden Fall. Und ne? ich sag mal so, ich hab's ja auch nur geguckt, bis Charlie Sheen rausgeschmissen worden ist. Ashton Kutcher ist nicht so...
Ah, ich finde, in der Rolle war er scheiße, ja. Aber ich weiß nicht, hast du mal die wilden 70er gesehen?
Ja.
Da ist super, da ist er super.
Ja,
da ist
Kenzo
super.
Da ist er auch gefühlt 20
Jahre. Da spielt er quasi sich selber, sozusagen.
Genau. zwei Folgen alle unter einem Dach hat er gemacht.
Genau, dann ist er bei
7 Folgen immer wieder Jim.
Genau, wo er dann noch mehrere Folgen gedreht hat, ist für 44 Folgen Familienstreit Deluxe oder auch The War at Home im Originaltitel, beziehungsweise hinter der Sofafront oder irgendwie sowas, die Serie mit Michael Rappaport, die auch mal ziemlich bekannt war und hier gut lief.
Das sagt mir was, ja.
Guck mal, da spielt sogar Rami Malek in der Serie immer mit. Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht.
What's up, der 22 Folgen.
Richtig. Ne? Also der ist tatsächlich so ein typischer Serienregisseur, dem dann aber ganz gerne auch mal was an die Hand legen kann. Der dann so seinen eigenen Stempel mit auftritt.
Ja. Offenbar. Und wie gesagt, dann auch sehr gut.
Der wird uns jetzt auch, wenn du dir die Episodenlisten anguckst von Hör mal, wer da hämmert, der wird uns ab jetzt bis zum Serienende begleiten, wird hauptsächlich alle Folgen machen, bis auf 1, 2, 3 Ausnahmen. Deshalb herzliche Grüße an Andy Cadiff, wenn du das hier hören solltest.
Aktuell hat er Last Man Standing gemacht, yay!
Ja, was heißt aktuell? Das war bis 2021.
Corona, ja.
Ja.
Bis Corona.
Aber auch da nur 9 Folgen, weil die meisten hat da auch wieder John Pasquin gemacht.
Tja, das ist wohl eine Sippschaft da.
Ja, in Amerika. Weiß man nicht. Man könnte ja von Dingens sprechen. Sippenschaft, ja, genau.
Wir doch nicht.
Nein. Gut, Gastdarstellende, wir haben keine neuen Gastdarstellende, möchte ich nur noch mal kurz korrigieren, denn eine Gastdarstellende haben wir diese Woche.
Genau, die Jennifer. Es sei denn, du möchtest Howard auch mit als Gast aufführen, das wäre dann der Goldfisch. Aber ich glaube, da kommen wir dann hin, wenn es soweit ist.
Da wird es wahrscheinlich auch schwierig, überhaupt den Darsteller des Goldfisches herauszufinden.
Ich habe mir die Endcredits gar nicht angeguckt, weil manchmal werden da die Tiere auch benannt.
Ja, ich glaube aber, der hat keinen. Nein, ich glaube nicht, dass der in der Screen Actors Guild ist. Glaub ich nicht.
Warum nicht? Geil wäre
es. Meinst du, der stand auch, letzten Sommer stand er mit draußen und hat Schilder hochgehalten, weil er für bessere Tantiemen aus den DVD-Verkäufen mitbezahlt werden möchte?
Vielleicht nicht er, aber wahrscheinlich dann, weiß nicht,
sein Schwager.
Oder seine Nachfahren. Du weißt ja nicht, wie viele er noch zeugen konnte. Wir haben jemanden vergessen. Weißt du, wer auch noch diese Woche da ist?
Lisa,
genau.
Wo wir gerade von Zeugen sprechen, oder was wolltest du sagen?
Genau.
Okay, gut, der geht auf meine Kappe, den lassen wir einfach mal so stehen. Steigen wir lieber direkt in die Handlung und es geht um, ja, ich sag mal, unterschiedliche Ansichten von Fahrstilen. Tim und Jill kommen nämlich von einer Besorgungstour nach Hause und Jill scheint ein Problem mit Tims Fahrstil zu haben. Sie kommen schon diskutierend rein und sprechen darüber, wie Tim doch bescheuert fahren könne. Mag daran liegen, dass er gerade mit 50 über ein paar Schwellen auf der Straße gefahren ist. Naja, nun gut, okay, passiert, macht jeder mal. Tim sieht sich allerdings weiterhin als Detroits bester Autofahrer in dieser Diskussion. Während er über die Schwellen gefahren ist, scheint aber auch etwas gekracht zu haben, was Tim, wenn du dir kurz mal seinen Gesichtsausdruck anschaust, nicht mitbekommen zu haben scheint, vor Jill aber auch dies abtut, so nach dem Motto, ja, das muss so sein. Das muss so sein. Jill bringt auch noch an, dass er dieses Autorennen gegen die anderen Autofahrer auf dem Parkplatz nicht unbedingt hätte mitmachen müssen. Tim versteht aber auch gerade jetzt hier an diesem Punkt nicht, warum sie sich da beschweren würde. Das wäre ja ganz normal so. Nochmal von vorne, Jill möchte auf jeden Fall nicht mehr, dass er mit ihrem Kombi fährt und dabei was passiert. Foreshadowing übrigens auch, es ist derselbe Kombi, der später dann vom T-Träger mal irgendwann erwischt wird.
Das arme Auto.
Das arme, ja, genau. Hier tappt Tim dann direkt in die nächste Falle, die Jill ihm stellt, denn er ist ja der festen Überzeugung, dass alles im Hause ihnen beiden gehören würde. Das gelte nach Rückfrage von Jill auch für das Werkzeug, was er gekauft hat. Er möchte halt nur nicht, dass sie es anfasst. Ja, okay. Nächster schwieriger Punkt. Mhm. Mark kommt herein und unterbricht das Diskutieren und hat während des Ausräumens am Auto festgestellt, dass unter Jills Auto eine große schwarze Pfütze sei. Für Tim auch noch nichts Schlechtes, man könnte ja auf eine Ölquelle gestoßen sein.
Klar, natürlich.
Natürlich, die ganze Jahre nicht gemerkt und jetzt auf einmal kommt die Ölquelle hoch.
Ja.
Wir gehen in den Vorspann und du hast es gerade schon gesagt, Carina, hier beginnen schon wie bei euch am Niederrhein mit den Blitzen die ersten Vorboten für eine dieser Folgen.
Oh ja. Also, ja, also ich kann vorweg sagen, Randy ist für mich in dieser Folge wieder das Nonplusultra. Aber bis dahin.
Beste.
Genau, der Beste. Beste. Aber bis dahin. Später am Abend kommt Jennifer noch bei den Taylors vorbei und bringt ihren Goldfisch Howard vorbei, auf den Brad aufpassen.
Auch die haben wir nämlich noch vergessen. Die ist auch heute Gastdarstellende.
Die hast du aber erwähnt, die Jennifer.
Habe ich? Mein Gott, ich habe jetzt schon Alzheimer. Mhm. Unglaublich.
Damit Brad auf ihn aufpassen kann, während sie auf einer kleinen Reise ist. Es gibt noch ein paar Instruktionen, dass der Fisch zweimal am Tag Futter brauche und einen Platz mit besonders viel Licht. Für Brad natürlich kein Problem, er würde das schließlich hinbekommen. Weil mit kleinem Mark macht man das ja auch. Schwierig, aber okay.
Das kennen wir ja leider nicht anders.
Ich wollte gerade sagen, der ist noch zu verkraften. Bevor Jennifer sich aber verabschiedet, umgarnt sie ihn noch mit Liebesschwüren und hofft, eine Erwiderung von Brad zu bekommen. Aber da Randy quasi nur einen Meter entfernt steht, traut er sich so gar nicht. Und weil er weiß genau, das wird Randy gegen ihn verwenden. Und das stößt bei Jennifer allerdings auf ziemliches Unverständnis auf, drückt ihm einen Abschiedsschmatzer auf die Backe und stürmt aus dem Haus, während Tim reinkommt. Ja, da kann es Randy auch nicht lassen, indem er sagt, ich gehe jetzt auf meinen Bruder, auf mein Zimmer, ich werde dich vermissen oder wirst du mich auch vermissen.
Genau.
Kann es nicht sein lassen, zieht ihn auf und beide toben durchs Haus, auch wenn sie das eigentlich nicht dürfen.
Nee, dürfen sie nicht.
Ja, während die beiden dann raus verschwinden, erklärt Tim, dass er nicht nur, wie abgesprochen, die neue Ölwanne für Jills Auto gekauft habe, sondern auch gleich noch die besten Stoßdämpfer, die Binford je zu bieten hatte. Und zwar solche, die bei Offroad-Rennen eingesetzt werden. Jill ist sich zwar nicht so sicher, ob sie jemals Offroad fahren würde, aber Tim meint, das könne sie auf jeden Fall jetzt tun.
Ja. Mhm. Und wieder einmal, Tim hat es zu gut gemeint.
Oh ja. War die nicht sogar auch mit irgendwas Gutem gefüllt?
Mit Sicherheit.
Bin mir ja gar
nicht mit was richtig Gutem.
Ja, Klein Mark darf helfen und bevor die beiden sich ans Einbauen machen, muss dieser sich erst noch umziehen. Zeit für Tim, die Post durchzugehen. Da entdeckt er einen Brief von der Bank, der allerdings an ihn, an Jill und nicht an ihn adressiert ist. Den verleibt sie sich gleich ein und versucht ihn zu verstecken, aber er ist sehr neugierig und will den Brief trotz Briefgeheimnis erstmal öffnen. Das will Jill natürlich nicht, aber Tim hält den Brief gegens Licht und kann dann doch ganz gut lesen, was Jill gemacht hat, nämlich sich ein eigenes Girokonto angelegt. Und auf besagtes Girokonto zahlt Jill das Geld ihrer Arbeit ein, weil das Geld, was sie verdient, gehöre ja schließlich ihr auch. Tim ist damit nicht wirklich einverstanden, denn das Geld, was er bisher verdient hat, ist ja für die ganze Familie und nicht für ihn. Etwas unfaire Verteilung seiner Meinung nach. Sie versucht es ihm natürlich schmackhaft zu machen, dass sie ihn nun mit kleinen Sachen überraschen kann und nicht immer das Gefühl hat, das Geld für seine Geschenke von ihm zu nutzen. Also begnügt er sich im Moment mit der Tatsache, dass es dann wohl ein Tim Taylor Geburtstagskonto wäre. Ja,
schwierig. Ja, was soll man? Ja, sehr, sehr schwierig. Also es wird noch schwieriger von beiden ja. Seiten. Ich würde das tatsächlich auch jetzt erstmal so stehen lassen, wie es ist. Aber ich finde einerseits das, was Tim später natürlich macht, also der, das ist ja das, was uns die Folge hier auch zeigen will, etc. pp. Aber ich finde auch Jills Move, ehrlich gesagt, nicht so geil.
Ich würde vielleicht hier ansetzen, dass wir jetzt sagen, wir besprechen diese Folge weiter unter der Prämisse, dass das Ganze die 90er Jahre waren. Das würde man heute so definitiv nicht nochmal machen, weil dann hättest du aber wirklich die Folge innerhalb von 5 Minuten den größten Shitstorm überhaupt. Ne? Wir müssen bedenken, es waren die 90er Jahre, da war das Denken halt noch so.
Ja, das ist richtig, aber ich finde halt ihren Gesicht oder ihren Punkt finde ich, wenn du es halt auch in der heutigen Zeit oder eigentlich auch schon damals nicht so ganz valide, aber das lass uns das vielleicht tatsächlich zum Schluss rausarbeiten. Warum ich sehe, dass sie nicht unbedingt ein eigenes Konto haben. Aber gut, das ist vielleicht auch meine Denke, weiß ich aber auch nicht.
Gut, dann geh doch erstmal weiter und
genau. Howard, has left the building, wolltest du jetzt sagen, genau.
Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ich wollte sagen, zähl doch mal den Howard ab.
Also, wir rutschen in den nächsten Tag hinein und Brad hat ein Problem, welches er seinem Bruder Randy erklärt. Er hatte Howard schön ins Licht gestellt, so wie Jennifer es ihm gesagt hat. Anscheinend gilt dies aber wohl nicht für Schreibtischlampen. Ja, wir alle wissen, damals, liebe Kinder, in den 90ern gab es noch keine
LEDs.
Keine LED-Leuchten, die nur 3 Watt abgaben. Nein, das waren schöne Glühbirnen mit mindestens 60 Watt.
Ja, und die waren heiß.
Da konntest du damals, wenn du auf krank machen wolltest, Papa, wenn du mich hörst, ne, du weißt Bescheid, wenn du früher auf Krankenwagen machen wolltest, schön mal das Fieberthermometer an die Lampe halten, aber nicht zu lange, sonst übertreibst du es.
Ja.
Ne? Aber schön, dass du auf die Temperatur kommst.
Genau.
Nun gut. Howard schwimmt auf jeden Fall jetzt mit dem Bauch nach oben im Glas. Die Jungs holen ihn aus dem Glas, um zu schauen, ob er noch zappelt. Aber auch diese Hoffnung geht schnell verloren und Randy kann nur noch wie ein Ringrichter den technischen K.O. von Howard auf dem Küchentresen feststellen.
1, 2, 3, erledigt!
Diese Szene ist göttlich. Das ist so
1, 2, 3 und aus. Spitz.
Eine spitze Szene, ja.
Als Lösung des Problems wird ein alter Klassiker rausgeholt. Man kauft einfach einen neuen, der genauso aussieht wie Howard und sagt Jennifer dann nichts davon. Haben wir ja schon, das gab es ja schon öfters mal. Findet Brad eine gute Idee, hat wahrscheinlich auch keine bessere, und schnappt sich dann auch das Glas samt toten Goldfisch, um eine Vergleichsmöglichkeit im Laden zu haben. Randy findet die Idee grundsätzlich nicht verkehrt, merkt allerdings an, dass man nicht das ganze Glas mitnehmen müsste, Und so wandert Howard kurzerhand in Brads Hosentasche.
Vor allem, wie er ihn noch abschüttelt. Nehmt ihn raus.
Schön, eins, schön zwei, aus der hohlen Hand.
Zack, in der, oh.
Schön aus der hohlen Hand. Ja, so ähnlich hat das damals mal hier einen Nachbar gemacht, was ich so gehört habe. Der okay. hat Eier vom Hof direkt verkauft, beziehungsweise hat halt Hühner gehabt. Mhm. Und hat dann den Nachbarskindern, wenn die mal zu Besuch da waren oder irgendwie, hat er denen immer Eier gegeben und gesagt, steck die schön in die Hosentasche, aber nicht Mama sagen.
Oh.
Als Bescheid, ne?
Oh nein.
Ja, oh. ja, genau, genau. Den Spaß hat er sich erlaubt.
Scheiße.
Ah ja, da ist so ein toter Goldfisch, aber ich glaube, der wird auch nicht viel besser.
Nein, nein, nein. Die Schreie höre ich bis hier, um Gottes Willen.
Oh. Mm-hmm. Lass uns mal lieber ganz schnell in die Garage wechseln, wo genau. es dann zum unausweichlichen Konflikt der Woche kommt.
Genau. Mark und Tim sind gerade dabei, den Kombi von Jill zu reparieren. Dabei stellt Mark sich richtig gut an und Tim prophezeit ihm eine Zukunft als Kfz-Mechaniker vor. Allerdings Mark denkt ein bisschen größer, möchte lieber Rennfahrer werden. Und das findet Tim auch gut. Die beiden legen sich also unter das Auto und beginnen den Schaden zu reparieren. Wobei da kommt es zu einem Gespräch der beiden, in dem es darum geht, wem der Kombi eigentlich gehöre. Und ja, da haben wir dann auch schon Tims Problem. Denn der sieht es so, dass das Auto, da er es ja auch in Schutz halte, es bezahlt habe und aufgemotzt habe, es also sein Auto ist. Und genauso präsentiert er es auch dem kleinen Mark. Blöd ist allerdings nur, dass Jill gerade in die Garage kommt, sich an die Wäsche machen will und sich kurzerhand zu erkennen gibt. Wie beide daraufhin zucken, ist auch göttlich.
Ja, 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 ja. Ei, Schatz, das habe ich gar nicht ja, so gemeint. Weißt du, wovon dieser Automatismus genau. mit dabei?
Genau, aber beide, ne? Auch Klein Mark, der dreht sich da auch unten. Ne? Ach, richtig schön. Mhm. Ja, Mark wird zum Händewaschen geschickt und die beiden können also über das eben gesagt dann diskutieren.
Händewaschen ist in der Familie auch so ein Code für Papa und Mama streiten sich jetzt und du sollst das
genau.
nicht mitkriegen.
Geh.
Auch wenn die Arbeit eigentlich noch gar nicht fertig ist, es noch kein Abendessen geht, aber gib dich, aber geh Händewaschen.
Genau. Tim beteuert, dass Jill das alles falsch verstanden habe, aber das ist nur ein ganz billiger Versuch, um aus der Nummer rauszukommen. Wenn man es nämlich so sehen würde wie Tim, dann würde Jill das Haus gehören, denn dieses würde sie ja pflegen und in Schuss halten. Doch auch das ist eher dumm gelaufen, weil das hat ja Tim von seinem Geld bezahlt. Jill ist wütend darüber, dass Tim sie all die Jahre im Glauben gelassen habe, dass alles den beiden gehöre. Aber ja, so wie Tim jetzt nun spricht, hat sie doch starke Zweifel dran. Denn ihm gehöre ja das Haus, der Esstisch. Und alles sonst noch, was das Auge so erblicken würde. Nur die Untersätze auf dem Tisch wären Jills, wobei Tim sie erinnert, dass die ein Hochzeitsgeschenk für beide von Tante Helen gewesen seien. Und prompt kriegt er die
nicht.
Dinge
hilft
auch
nicht.
Ins Gesicht geschmissen.
Das hilft jetzt gerade nicht.
Nicht wirklich, nein. Tja, und da sind wir auch schon beim Kern des Problems. Tim stört sich nämlich tatsächlich daran, dass Jill sich heimlich ein Girokonto angelegt hat und hält ihr dies auch vor. Das bringt natürlich Jills fast zum Überlaufen, denn sie verdiene ja schließlich dieses Geld. Tim verschwindet wieder wütend in der Garage und sie schmeißt einmal mehr die Garagentür hinter sich zu.
Hm. Hm.
Ja.
Ja. Ja, 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 ja. Also wie gesagt, der Streit der Woche, sage ich jetzt mal, der aber tatsächlich ein Problem aufwirft. Und genau, wir wollten ja am Ende drüber reden, haben wir gesagt.
Genau.
Genau. Kommen wir erstmal wieder zum. Guck mal, ich habe anscheinend den Howard-Arc geerbt.
Ja.
Es ist so, ja, genau. Denn die Jungs kommen nach Hause, sind allerdings, allerdings war die Besorgung zuerst nicht so von Erfolg gekrönt. Da man ja nicht wissen konnte, und mit Mann meine ich Randy, dass es 20 verschiedene Arten von Goldfischen gäbe. Da bekommt dann unser Gebrauchtwagenhändler des Vertrauens schon den nächsten genialen Einfall. Man will Howard kleine Bleikügelchen einflößen, damit er wieder nach unten schwimmen würde mit dem Bauch.
Das ist
so Jennifer glauben zu machen, dass der Fisch noch leben würde. Wenn sie es zu Hause dann bemerke, würde sie denken, dass sie dran schuld sei. Die Jungs feiern sich für diesen Einfall mit einer kleinen Schneeballschlacht und gehen rein.
Oh Gott.
Also ganz, ganz ehrlich, puh.
Ja, ich sag mal
da
so.
Da sollte man eher...
Das sind pubertierende Jungs. Das sind pubertierende Jungs. Nur die kommen auf so einen Scheiß.
Nee, da würde auch Tim drauf kommen. Ich sag ja nur, dass das Lebkuchenhaus mit Dichtungsmasse fertig machen.
Ja, aber wahrscheinlich hätte der Fisch bei Tim wirklich einheitlich gerade geschwommen und hätte nicht auf dem Schwanz gestanden.
Ja, da kommen wir ja später zu.
Na?
Ist ja jetzt auch noch gar nicht. Es ist doch jetzt auch noch gar nicht. Genau. Die Jungs gehen hinten durch die Tür rein, durch die andere Tür vorne kommt Tim, um Holz holen. Muss wahrscheinlich auch ein bisschen Dampf ablassen und auch mit jemandem drüber reden. Mit wem kann man das natürlich besser als mit dem Stasi-Nachbarn, der allerdings in seinem Garten selbst für ihn etwas sehr Merkwürdiges macht, nämlich einen Schneeengel. Dies nicht aus Spaß an der Freude, sondern er möchte einfach nur seine Schneekleidung austesten für die kommende Expedition, die ansteht.
Alles klar.
Ist auch besser so, dass er sie jetzt testet, denn er scheint eine durchlässige Stelle entdeckt zu haben. Ja, nun gut.
Wenigstens einer, Tim vorbereitet ist auf alles.
Definitiv. Tim bespricht mit ihm das Problem der Woche und Wilson legt direkt den fragenden Finger in die Wunde, ob er nicht schon denke, dass alles im Haus ihm gehöre, was dieser nach zögerlichem Anfang und nochmaliger Rückfrage von Wilson, dass er doch bitte ehrlich sein solle, bejaht. Wilson meint, dass ihm das nicht passieren würde, wenn er ein Modok gewesen wäre. Was? Was für ein Moped? Nein, kein Moped, sondern ein Modok. Die Modoks waren ein Indianerstamm, bei dem es keine Wörter für mein oder dein gäbe. Der materielle Besitz jedes Einzelnen würde dem gesamten Stamm gehören, wobei Tim hier ein Problem bei den Unterhosen sieht. Schön, dass man sich immer wieder aufs Wesentliche konzentriert.
Natürlich. Solange es nur das Problem ist, also...
Ja, genau. Solange er kein anderes Problem hat, ist das ja okay. Wilson kommt darauf zu sprechen, dass der Mensch sich im 20. Jahrhundert doch viel durch seinen Besitz definieren würde. Vor allem halt der, ich sag mal, wenn ich das mal so sage, der westliche Mensch, der auf der Nordhalbkugel lebt, sag ich mal.
Nördlichen Hemisphäre wohnt, ja.
Danke.
Gerne.
Danke. Tim bejaht dies und gibt auch direkt an, dass er da viel zu bieten hätte. Mhm, genau.
Natürlich.
Wilson möchte wissen, ob ihm das ein Gefühl der Macht gebe, die Kontrolle über alles, auch über seine Frau zu haben. Er will alles bejahen, tut dies auch, aber stockt dann doch plötzlich beim Letzten und scheint die Lektion von Wilson verstanden zu haben. Wenn ihm alles gehöre, hätte er alle Macht.
Männer.
Ja, Männer.
Männer, da kann man
Männer, lol, ne? Lol, ne?
Ja.
Aber gehen wir erstmal zurück in die Tooltime, die wird auch übrigens von zwei Männern moderiert.
Ja, das ist eigentlich irgendwie... eine relative Männerdomäne hier, Mensch. Ja, Tooltime hatten wir in dieser Folge eigentlich noch gar nicht, Mensch. Jetzt haben wir schon,
nee,
schon gedacht, auch fast, es kommt keine.
Ich hatte auch schon fast, ja eben, ich hatte beim Schauen fast schon gedacht, na, kommen wir ohne Tooltime aus? Aber nein, wir kommen natürlich nicht ohne Tooltime
genau.
aus. Und wir kommen diese Folge auch nicht ohne Lisa aus.
Nein, juhu. Denn in dieser Tooltime geht es um das Schleifen einer Holzfläche. Besagte Lisa bringt dafür den passenden Schleifer rein und will eigentlich gerade schon wieder nach hinten verschwinden, aber da hält Tim sie auf und bittet sie, etwas über den Bürstenschleifer zu erzählen, was sie dann auch noch prompt in allen Einzelheiten macht, sodass Tim mehr als erstaunt daneben steht und nur staunen kann. Dass das Ding über oder an die 110 Kilo wiege, habe sie sowohl vergessen zu erwähnen und so lässt Elle ihm diesen Info zukommen. Tim ist erstmal alleine am Rumwuchten.
Aber wie er das auch sagt, ne?
Ja.
Elle hat Spaß, wenn Tim...
Elle hat so richtig Spaß, ja. Während Elle dem Publikum erklärt, welches die richtige Umdrehungszahl für diese Art von Boden wäre, will Tim natürlich nicht drauf hören und nimmt lieber gleich die doppelte Anzahl. Die würde laut Elle allerdings das Ding nicht bringen, was Tim aber ein wenig... an seinem Ego kratzt und sagt, er habe da ein bisschen herumgedoktert.
Ja. Und ich finde, da müsste Elle seinen Kollegen doch besser kennen.
Ja, eigentlich schon. Und ja, es kommt, wie es natürlich kommen muss, Und beim Einschalten des Schleifers durchbricht er wortwörtlich den Holzboden.
Mhm.
Ja, man könnte natürlich jetzt meinen, dass Tim so gar keine Ahnung von Schleifgeräten hat, aber Tim wollte ja das Ding eigentlich nur demonstrieren. Und dass zu viel Power gar nicht gut sei. Und zwar die Macht des Eigentums wie den Bürstenschleifer aber eigentlich auch nur gemeint sei oder dass der auch eigentlich nur gemietet sei und er die Kaution auch schon flöten sieht. Und obwohl Tim mehr verdiene und von Binford auch aus krankenversichert sei, sei er deswegen nicht mehr wert als Al. Es gäbe weder einen Unterschied zwischen sein noch und Als Geräten, wobei Al allerdings ein kleines Veto einlegt, denn seine Geräte würden nach der Sendung noch funktionieren.
Aber wie Al auch, wie Al auch total darüber entrüstet ist, dass Tim eine Krankenversicherung hat.
Ja.
Oder beziehungsweise, dass die von Binford übernommen wird.
Ja. Ja. Ja, dann komm mal direkt weiter zum stehenden Howard, ne?
Und wie der steht, aber wie eine Eins, so meine Fresse. Meine Fresse, der steht super wie eine Eins. Das mit den Bleikügeln war also auch so keine schöne Idee. Howard steht nun aufrecht im Wasser, was Fische normalerweise auch nicht tun. Brad weiß nicht mehr weiter und der nahende Besuch von Jennifer droht ebenfalls wie ein Damoklesschwert über seinen Kopf. Als Jill den Tod des Fisches dann auch endlich mal feststellt, versucht Brad das damit zu erklären, dass er ihn dressiert hätte. Er kann seiner Mutter allerdings nichts vormachen, die weiß Bescheid. Wundert sich auch nur, warum der nicht oben schwimmen würde und Brad erklärt ihr dann mal eben noch den Trick, was das Ganze jetzt nicht gerade so wirklich besser macht. Brad muss Jennifer auf jeden Fall die Wahrheit sagen, findet Jill.
Oh ja, aber den Trick muss er mir hinterher nochmal erklären.
Genau, damit du das dann deinen ganzen Katzen und Hunden beibringen kannst.
Nein, wenn er die Bleikügelchen in den Mund stopft, warum steht er dann auf seinem Schwanz? Wenn der die Bleikügelchen im Mund hat, der ist ja schon tot, der kann doch keine Dinger mehr schlucken. Oder hat er die mit dem Stock?
Ja, das rollt bis nach hinten durch.
Oh Gott. Ach, Bilder im Kopf, dankeschön.
Genau, bitte.
Ja, mach mal weiter. Bitte.
Da kommt auch schon besagte Jennifer und möchte Howard wieder abholen. Brads erster Versuch, sich einfach aus der Fähre zu ziehen, hier ist dein Fisch, tschüss, mach's gut, ich hab noch Termine, wird allerdings von Jill dann abgeblockt und der Brad muss ihr dann alles, also seiner Freundin Jennifer, gestehen. Die ist sehr traurig und Brad steht achselnzuckend daneben, weiß nicht, wie er zu ihr durchdringen soll, geschweige denn, was er überhaupt machen soll. Da springt ihm dann unverhofft allerdings Randy zur Seite und erklärt Jennifer, dass es ein Unfall war und Brad sich richtig viel Sorgen gemacht hätte, vor allem um Jennifer, wie sie diese Nachricht wohl aufnehmen würde.
Oh.
Wow.
Ja.
Brad, ja, kann anscheinend nur nicken, um ja nichts Blödes zu machen. Ist vielleicht auch besser so.
Mhm.
Und es scheint dann auch irgendwie wieder alles okay zu sein mit Jennifer. Jill bietet ihr dann noch an, einen ähnlichen Fisch wie Howard zu kaufen. Dann dabei wünscht Randy ihr allerdings viel Glück, denn er wüsste es ja besser.
Jennifer, vielleicht finden wir einen Fisch, der genauso aussieht wie Howard.
Ha, viel Glück.
Schön. Schön, schön, schön. Während Brad Jennifer also dann noch nach Hause bringt, will Jill ihrem mittleren Sohn Randy noch ein Lob dafür aussprechen, seinem Bruder geholfen zu haben. War allerdings auch nicht so ganz uneigennützig, denn Randy habe Brads Gameboy kaputt gemacht und nun würde er wahrscheinlich da keine mehr aus dem Maul für bekommen.
Ja, er ist nicht ganz uneigennützig. Er weiß genau, wie er es machen muss.
Der weiß, wie er sich durchzuschlängeln hat, der Bengel. Der weiß, wie er sich durchzuschlängeln hat. Apropos durchschlängeln, Tim kommt nach Hause, balgt erstmal ein wenig mit Randy rum und bekommt allerdings dann von Jill, als Randy nach oben geht, weiterhin die kalte Schulter gezeigt. Er erzählt von seinem Gespräch mit Wilson und dass man sich nicht zu viel über seinen Besitz definieren solle. Wie halt auch bei den Mopeds.
Was? Mopeds?
Mopeds, was? Er findet, Jill leiste hier so viel und man wisse gar nicht, wie man das in Geld ausdrücken solle. Jill lässt es allerdings auf einen Versuch ankommen und Tim ist vorbereitet. Er hat mal überschlagen, was er Jill so für die letzten 12 Jahre bezahlen müsse. Waren es nicht schon 13? Ist ja egal. Und hat noch ein bisschen was extra draufgelegt, alleine schon wegen der Schmerzen bei der Geburt, obwohl er dazu gesetzlich und nicht dazu verpflichtet wäre, wie er nochmal betont. Er kommt auf so roundabout 560 Millionen Dollar und 60 Cent, die Jill natürlich sofort von ihm einfordert.
Natürlich.
Blöderweise ist er gerade nur nicht so flüssig und hofft, das Ganze so ein wenig in Naturalien arbeiten zu können.
Also, wie viel kriege ich von dir?
Hör zu, 580 Millionen Dollar und 60 Cent. Ich hab's aufgerundet.
Her damit.
Ich bin gerade nicht flüssig. Vielleicht kann ich einen Teil davon abarbeiten.
Und? Jill lenkt auch ein und will ihr Konto dann auf seinen Namen umschreiben lassen, obwohl Tim das damit gar nicht bezwecken wollte. Sie tut es trotzdem, und zwar auf Mr. und Mrs. Jill Taylor. Schön.
Ja, sehr geil.
Schön,
ja.
Schön. Gut, und zum Schluss landen wir dann alle auf der Couch.
Genau. Und da unterhalten sich die beiden darüber, dass sie bald neue Schecks bestellen müssten und Jill gerne was am Design ändern möchte. Sie schlägt einen Pinguin oder Rosen oder sowas vor. Doch Tim möchte eigentlich eher was Männliches. Also ein Vorschlaghammer oder Nierenstein. Man findet also einen Kompromiss. Ein Pinguin, der mit Nierensteinen spielt.
Ja, warum auch nicht?
Genau, und dann folgen noch Outtakes, die Aufnahmen aus der Tooltime-Aufnahme zeigen, und damit ist die Folge auch zu Ende.
Genau, dieses "Und meine Geräte funktionieren noch", und wie sie sich dann immer wieder angucken und die Szene aber leider nicht ernsthaft zu Ende bringen können.
Ja.
Genau. Ja, Kernthema der Folge. Ich würde sagen, meins, deins, das sind doch alles bürgerliche Kategorien. Und wie Tim das nicht verstehen kann.
Ja.
Oh, und geht's jetzt genau. Ja. Also ich sehe den Punkt, den die Drehbuchschreibenden machen wollen. Ja, indem sie Tim als diesen wirklichen Macho-Arsch hinstellen.
Mhm.
Dieses Weltbild von 1960, was man halt sonst von denen nicht so wirklich kennt. Also sie sind ja sonst aufgeklärter.
Ja, aber ich denke mir, das haben sie wahrscheinlich absichtlich so gemacht, um halt zu verdeutlichen, dass in vielen Köpfen auch immer noch dieses alte Denken ist.
Sollte ja
gerade in der heutigen Zeit nicht mehr so sein. Es ist gerade in der älteren Generation das Denken auch immer noch da. In der jüngeren Generation, da hat jeder sein eigenes Konto. Da wird dann wahrscheinlich, wenn man eine Verbindung eingeht, ein extra Familienkonto aufgemacht, wo halt beide drauf einzahlen, dass es wirklich gerecht ist. Aber früher war es halt wirklich so, der Mann hat das Geld nach Hause gebracht, die Frau war zu Hause, hat die Kinder erzogen. Und wenn die Frau dann halt auch wirklich selber was verdient hatte, musste es halt mit in die ganz normale Hauskasse.
Ja, also es gibt auch viele, bei denen läuft das heutzutage auch noch, so sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Und ich weiß ich nicht, also ich verstehe irgendwo Jills Punkt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber ich finde halt auch da, wenn um erst gar nicht diese Diskussion aufkommen zu lassen, finde ich halt aber auch trotzdem, sie hätte diesen Move meiner Meinung nach nicht ziehen müssen.
Ja, vielleicht nicht ziehen müssen, sie hätte es vielleicht einfach nur anders, vielleicht ein bisschen offener mit umgehen können.
Vielleicht
so nach dem Motto, hey, ich verdiene jetzt mein Geld. Was machen wir damit? Sollen wir da ein separates Konto aufmachen, dass wir das halt zurücklegen?
Ja, eben, genau. Oder das meine
einfach,
ich. Ja.
So. Einfach ein bisschen offener damit umgehen und nicht einfach sagen, sie hattet jetzt das Konto aufgemacht und verheimlicht es Tim.
Ja, weil sie da halt nämlich dieser Diskussion, die sie ja dann jetzt führen, aus dem Weg gehen wollte.
Auf jeden Fall, ja.
Und also das ist so der eine Punkt, der mich an der Seite stört, und dann halt die ganzen vielen anderen Punkte von Tim, ja. Dieses Weltbild von 1960, 1970. Und ich finde es halt so schade, weil uns da schon so viel anderes gezeigt wurde, dass sie eigentlich, also das, was Tim ja auch meint, dass sie halt, dass denen halt alles gehört und sich halt alles teilen und so.
Ja.
Das wurde uns die letzten Folgen immer so schön gezeigt. Und jetzt denkt er auf einmal trotzdem so. Und das weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen.
Ich würde sagen, die Folge ist an der falschen Stelle in der Staffel.
Die ist sehr, sehr, sehr sie ist sehr inkonsistent mit der Figurenzeichnung von Tim in der Folge. Also die passt irgendwie nicht so rein, finde ich.
Sie hätte was viel früher kommen müssen. Vielleicht sogar noch in der ersten Staffel. Einfach, wo wir halt noch sehen, dieser Tim braucht einen Prozess, um sich halt weiterzuentwickeln, und dann braucht es halt auch sowas.
Mhm.
Folge an sich, ja, zur damaligen Zeit kann man es machen. Heute diese Sachen definitiv nicht mehr. Da kriegst du, das gibt wahrscheinlich eine größere Diskussion mit den Darstellern, die das spielen sollen, als mit dem Shitstorm hinten dran.
Na, ich glaube tatsächlich, ich verstehe den Punkt, den sie machen wollten. Und dass Tim halt diese Fallhöhe braucht. Also ich glaube, diesen Shitstorm, da sehe ich nur nicht so wirklich. Es ist halt einfach nur, ich finde, so eine Folge hätte man einfach, glaube ich, nicht machen müssen. Weil es heutzutage einfach diese Diskussion nicht mehr gibt.
Ja, zu damaligen Zeiten halt gerade schon, sagtest,
ne? Wie du halt gerade schon sagtest, es verdienen beide, zahlen dann halt auf ein Gemeinschaftskonto ein, aus dem dann die Haushaltskasse läuft.
Ja.
So, das ist ja heutzutage eigentlich mehr so halt das Standard.
Genau. Und
deshalb finde ich diese Folge tatsächlich, um dann mal direkt in die Kategorie, erstmal, ob die Folge den Test der Zeit besteht, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich hier einfach mal ein Nein sagen, weil da einfach das Denken ein anderes ist.
Ja. Ich würde sogar, wenn ich mir die ganze Folge angucke, ein Jein sagen, weil wir haben jetzt nur über den Part mit Tim gesprochen.
Hm.
Den Part, den wir jetzt ausgelassen haben, also den Goldfischen, der, würde ich sagen, den kannst du heute zum Teil so auch noch bringen, bis auf natürlich die Eisenkügelchen. Von daher würde ich sagen, unter bestimmten Voraussetzungen kann man diese Folge heute auch noch gucken, wenn man halt den Aspekt bedenkt, sind die 90er, heute ist ein anderes Denken.
Ja, und da, und es muss halt zum Thema gemacht werden, einfach weil dieses Umdenken noch stattfinden muss oder was. Aber ich finde halt auch da schon, es wurde uns schon so viel Gleichberechtigung im Hause Taylor halt auch gezeigt, was das Thema Care-Arbeit angeht, was das Thema Arbeiten gehen beide angeht.
Ja, das schon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ganze auch mit dem neuen Regisseur, mit dem Andy zu tun hat. Der muss sich auch erstmal eingrooven, ne? Und vielleicht das mit den Charakteren spielen oder sowas. Ich weiß, da können wir jetzt noch stundenlang drüber diskutieren und ein Veto einlegen und sonst irgendwas.
Ich glaube, das ist ja mehr ein Drehbuchproblem, finde ich. Also wenn dann ist da was mit dem Dreh, aber gut, okay, ja, mag vielleicht auch sein.
Wie gesagt, sagen wir wissen es nicht, ne? Also weiter.
Sagen wir mal auf jeden Fall so, es ist ich finde zumindest diesen Teil mit Meins, Deins und so, finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würdest du heute so nicht mehr zeigen.
Nein,
und
bin ich dabei.
Dieser B-Plot mit Howard, das ist ja so ein klassischer, der Goldfisch ist tot. Wir tauschen den aus, und wie erkläre ich es denn jetzt der Person, für die ich aufpassen sollte? So ein klassischer Gag-Plot ist das. Und den haben wir halt auch schon des Öfteren gesehen, den kannst du halt auch immer wieder bringen.
Den kannst du immer wieder bringen, ja. Vor allen Dingen, Entschuldigung, war zu viel Cola, weil auch jeder quasi irgendwann mal irgendwo sowas mitkriegt. Also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte damals Wellensittich, und wir sind in Urlaub gefahren, haben den bei meiner Großtante gelassen, und die hat den quasi totgelabert. Ja, passiert. Das ist im Prinzip nichts anderes, als er halt den Goldfisch halt unter die zu heiße Lampe gestellt hat. Und mein Gott, es ist ein Kind.
Oh mein Gott. Ja. Genau.
Aber was war denn deine Lieblingsfolge, um jetzt mal so aus dem kleinen Tief rauszukommen?
Der Lieblingsmoment der Folge war, glaube ich, tatsächlich schwierig. War, glaube ich, tatsächlich die Beichte an Jennifer, dass Howard gestorben ist.
Okay.
Vor allem halt, wie Brad so gar nicht reagiert und Randy dann halt so für ihn mit einspringt. Das fand ich schön. Das fand ich cool.
Schöne Szene, das stimmt.
Und was war es bei dir?
Die Auszählung des Fisches. Also Randy ist da. Sie holen den Fisch raus, legen den auf die Anrichte, und du siehst, es passiert nichts, und mit Mart 3, 2, 1 tot. Ich find's herrlich. Ich find's, gerade diese kleine Szene, ich find es herrlich.
Ja, ja, ja. Die ist auch super. Die ist richtig gut. Die ist klasse.
Was meinst du denn? Wie viele Goldfische würdest du der Folge denn geben?
Goldfische mit oder ohne Bleikügelchen?
Ja.
Machen wir mal ohne, ne?
Ohne.
Ohne ist besser, glaube ich.
Ja.
Sonst kriegen wir noch Probleme mit dem Tierschutz. Das muss ja auch nicht sein.
Das stimmt allerdings.
Aufgrund des B-Plots gebe ich 3 Goldfische. Mhm. Ansonsten hätte sie, glaube ich, nur 2 bekommen. Ganz einfach, weil das Ding outdated für mich ist.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Geh ich mit? Also die Sache mit dem Goldfisch ist fast schon Gold wert. Goldfisch, Gold wert.
Habe ich verstanden.
Ja, genau. Weil das ist einfach dieses Kindliche, dieses Kindsein, dieses oh mein Gott, ich habe den Goldfisch meiner Freundin getötet. Alles dran zu versuchen, dass halt die Freundin nicht traurig ist, wenn der Fisch dann doch gegangen ist. Und diese Art und Weise, ja, es sind halt Kinder, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Ich find's herrlich. Und ja, das, der A-Plot quasi, schwieriges Thema haben wir ja schon rausgearbeitet, deswegen gehe ich damit mit 3 Goldfischen.
Gut, gut, gut. Carina, worum geht's nächste Woche?
Nächste Woche geht es um Gegensätze, die sich anziehen. Oder auch ein Mann wie ein Kühlschrank. Am ersten.
Ja. Okay, das sind ja 2 unterschiedlichste Themengebiete, wie man sie nicht hätte besser bearbeiten können.
Das stimmt allerdings. Auch sehr, sehr schwierig.
Ja,
aber da definitiv. Reden wir dann nächste Woche drüber.
Definitiv, definitiv. Wenn euch das gefällt oder wenn euch das auch nicht gefällt oder wenn ihr da eine völlig andere Meinung zu habt, lasst uns doch wissen. Schreibt es in die Kommentare bei Social Media oder bei Spotify kann man, glaube ich, auch mit uns in Interaktion treten.
Ja, oder eine Bewertung auf Apple Podcast.
Ja,
ist alles möglich. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum einen bei RTL arbeitet, sprecht den doch mal an. Wir brauchen da noch so ein paar Infos.
Genau.
Die sollen wir uns gerne zulassen können. Und wenn ihr jemanden kennt oder
der
vielleicht
kennt.
Auch so seid oder die jemanden kennt, der so ist wie Wilson. Wie Wilson Wilson Jr., dann lasst uns doch bitte auch wissen. Wir haben ja heute schon wieder gesehen, er macht sich jetzt für eine ziemlich kalte Expedition fertig.
Der macht sich doch nur interessant, der fährt doch gar nicht.
Ja, man weiß es nicht. Aber wir suchen halt jemanden, der uns Wilson ein bisschen näher bringen kann, Wilson uns ein bisschen verständlich machen kann, der uns erzählen kann, warum ist Wilson, wie er ist. Meldet euch dahingegen. Wir würden uns freuen und machen da zum Ende der Staffel eine Sonderfolge draus.
Ja, mal gucken. Mal gucken, ob sich da genug Leute zu melden. Wir hoffen es einfach.
Genau. Und bis bevor wir es vergessen, wir machen bald eine kleine Pause. Nicht vergessen.
Richtig. Aber ein paar Folgen gibt es noch von uns.
Weitere Infos.
Genau. Und vergesst auch nicht unseren Graham-Contest, der steht auch noch an.
Genau.
Also macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Baumarktmitarbeiter oder Mitarbeiterin.